Die Bundesregierung hat Pläne für eine schnellere Aufrüstung der Bundeswehr auf den Weg gebracht. Ein vom Kabinett beschlossener Gesetzentwurf sieht nun vor, dass der Zwang zur Ausschreibung bei Rüstungsaufträgen gelockert werden soll. In dringlichen Fällen kann demnach ganz auf Ausschreibungen verzichtet werden. Das ist schlecht und gut gleichzeitig. Schlecht ist es, weil Ausschreibungen wichtig sind, um so ein bisschen Kontrolle darüber zu haben, was passiert. Gut ist es, weil Jens Spahn das Verteidigungsministerium nicht innehat. Nichtsdestotrotz bin ich da eher zwiegespalten. Ne? Auch Umweltstandards, etwa beim Kasernenbau, werden verringert. Ziel sei es, schneller und zudem deutlich mehr Rüstungsgüter zu erhalten als bislang, sagte Bundeswirtschaftsministerin Reiche von der CDU. Angesichts der Bedrohung durch Russland sei der Faktor Zeit entscheidend. Verteidigungsminister Pistorius, SPD, sprach von einem Quantensprung, um Deutschland sicherer zu machen. Vorgesehen ist außerdem ein besserer Schutz militärischer Flughäfen. So soll beispielsweise in der Nähe von Radargeräten zur Flugüberwachung nicht mehr gebaut werden dürfen. Das Gesetz soll zunächst für 10 Jahre gelten. Das Kabinett befasst sich heute zudem unter anderem mit einem flächendeckenden Einsatz von Tasern für Bundespolizisten. Da gibt es aber noch kein Ergebnis zu. Da gibt es immer noch eine aktuelle Debatte. Sobald ich weiß, wie das mit den Tasern als Information gibt, gebe ich das weiter. Also Taser, Alter. Okay, Taser. Ansonsten, wie gesagt, ich persönlich finde es eigentlich nicht so geil, wenn Ausschreibungsrahmenbedingungen verringert werden. Der Grund, warum man da skeptisch sein kann, ist, weil Ausschreibungsrahmenbedingungen, die verringert werden, auch schon katastrophale Folgen hatten in der Corona-Pandemie. Wir erinnern uns, das ist zuletzt auch immer wieder durch die Presse gegangen. Jens Spahn hat durch die Aufhebung von solchen Ausschreibungen wirklich verheerende Entscheidungen getroffen. Und jetzt würde ich Boris Pistorius und Jens Spahn nicht direkt vergleichen. Allerdings ist das trotzdem, zumindest sehe ich da ein Problem. Ich wollte das mit euch teilen, einfach damit ihr das auch wisst. Der Internationale Gerichtshof hat entschieden, dass Völkerrecht verpflichtet Staaten zu Klimaschutzmaßnahmen. Der Internationale Gerichtshof, der IGH in Den Haag, hat eine, Zitat, saubere, gesunde und nachhaltige Welt als Menschenrecht bezeichnet. In einem Gutachten kommt das UN-Gericht zu dem Schluss, der Klimawandel stelle eine, Zitat, universelle und ernstzunehmende Bedrohung für die Weltgemeinschaft dar. Daraus ergebe sich eine völkerrechtliche Verpflichtung der Staaten, Maßnahmen zu ergreifen, um dessen Voranschreiten einzudämmen. Zudem bekräftige der Internationale Gerichtshof in Den Haag die Verbindlichkeit des 1,5-Grad-Ziels im Kampf gegen die Erderwärmung. Also, das ist gut, das ist aber egal. Das ist sehr gut, dass der Internationale Gerichtshof in Den Haag das sagt. Es spielt aber überhaupt keine Rolle, denn wir sind ja jetzt schon dabei, das verbindliche Ziel von 1,5 Grad zu reißen. Also es ist ja jetzt, ich würde sogar sagen, es ist schon gerissen. Wir hatten, glaube ich, schon das erste Mal die 1,5 Grad Welle, die Mitte letzten Jahres oder Ende letzten Jahres definiert wurde. Ist also schon rum. Ist nicht so gut. Nichtsdestotrotz könnte dieses Urteil vielleicht die ein oder andere nochmal dazu motivieren, sich klimatechnisch ein bisschen zusammenzureißen. Ich wünsche mir das zumindest. Ich halte es nicht für realistisch, aber ich wünsche es mir. Ne? Das ist das, was ich mir wünsche. Es gibt eine Einigung, eine internationale Einigung, die sich Donald Trump als Sieg verbucht. Aber was für ein Sieg das jetzt nun mal ist, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Ich lese euch den Artikel aus der Tagesschau auf jeden Fall vor. USA und Japan einigen sich im Zollstreit. Die wichtigsten Handelspartner Japan und die USA haben sich auf ein Zollabkommen verständigt. Laut US-Präsident Trump sind Zölle von 15% geplant und japanische Investitionen in die USA. In Tokio wird gejubelt. US-Präsident Donald Trump hat den Abschluss eines Handelsabkommens mit Japan verkündet. Man habe sich auf, Zitat, gegenseitige Zölle von 15% geeinigt, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Vor rund 2 Wochen hatte Trump Japan eine Zollankündigung per Brief geschickt. Darin stand, dass auf alle Importe ab dem 1. August 25% Zölle erhoben werden. Dies wurde nun durch das Abkommen auf 15% gesenkt. Trump zeigte sich über den Abschluss zufrieden. Zitat, wir haben gerade ein gewaltiges Abkommen mit Japan geschlossen, vielleicht das größte Abkommen, das wir jemals geschlossen haben, schrieb Trump. Japan werde auf seine Anweisung hin 550 Milliarden Dollar, rund 470 Milliarden Euro, in den Vereinigten Staaten investieren, erklärte der US-Präsident. Einzelheiten zu den Investitionen sind bislang nicht bekannt. Trump sagte lediglich, dass 90% des Profits in den USA verbleiben, wo, Zitat, hunderttausende Jobs geschaffen würden. Okay. Außerdem werde Japan seine Märkte für den Handel mit den USA öffnen. Dies betreffe unter anderem Autos, Lastwagen, Reis und bestimmte Agrarprodukte. Japans Ministerpräsident Shigeru Ishiba erklärte, von allen Ländern, die einen Handelsüberschuss mit den USA hätten, habe sein Land den verbesten Vertrag abgeschlossen. Zitat: Dies ist der niedrigste Zollsatz unter den Ländern, die Handelsüberschüsse mit den Vereinigten Staaten haben, sagte Ishiba. Die Börsenkurse in Tokio legten als Reaktion auf die Verkündung des Abkommens kräftig zu. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im späten Handel 3,5% im Plus bei 41.171 Punkten. Besonders groß war die Erleichterung bei den Autobauern. Der Handelsdeal treibt besonders den Autosektor an. Papiere der Autohersteller gehören zu den Favoriten. Branchenprimus Toyota stieg mit über 14%. Auch andere Autowerte gewannen prozentual zweistellig. Japans Chefverhandler Ryosei Akasawa hatte sich bei der Senkung der Autozölle konzentriert, da diese Japans größter Exporthändler im Handel mit den USA ist. Laut Japans Regierungschef Ishiba sieht das Abkommen keine Quoten für japanische Autos vor, die in die USA importiert werden. Zitat: Wir haben eine Verhandlung geführt, um uns zu schützen, was geschützt werden muss, und ein Abkommen zu erreichen, das den nationalen Interessen beider Länder entspricht, sagte der Premier. US-Hersteller General Motors, Ford und der Chrysler-Mutterkonzern Stellantis kritisieren das Abkommen, denn es senke die Zölle auf Autoimporte aus Japan auf 15%, während die Zölle auf Einfuhren aus Kanada und Mexiko bei 25% bleiben würden. Warum sagen die das? Naja, weil die da herstellen halt auch, ja. Zitat: Jedes Abkommen, das einen niedrigeren Zoll für japanische Importe mit praktisch keinem US-Anteil erhebt, als für in Nordamerika gebaute Fahrzeuge mit hohem US-Anteil, ist ein schlechtes Geschäft für die US-Industrie und die US-Automobilmitarbeiter, sagt der Leiter des American Automotive Policy Councils, der die drei Detroiter Autobauer vertritt, Matt Blunt. Hintergrund ist, dass die US-Autobauer Autoteile aus den angrenzenden Staaten Mexiko und Kanada importieren. Merry Chrysler an der Stelle. Uff. Laut dem japanisch-öffentlich-rechtlichen Sender NHK haben sich beide Länder darauf geeinigt, den aktuellen Zoll von 50% auf Stahl und Aluminium im Rahmen ihres bilateralen Handelsabkommens beizubehalten. Die USA sind der größte Exportmarkt Japans. Wirtschaftswissenschaftler hatten geschätzt, dass Trumps Zölle das japanische BIP um bis zu einen Prozentpunkt senken könnten. Und der Deal mit Japan ist nicht der einzige, den Donald Trump verkünden konnte. Die USA haben sich demnach auch mit den Philippinen auf ein Handelsabkommen verständigt. Vorgesehen ist demnach nur ein geringfügig niedrigerer Zoll für Güter aus den Philippinen, als Trump dem Inselstaat ursprünglich angedroht hatte. Also 19% statt 20%. Die Philippinen erheben dagegen nach Angaben Trumps keine Zölle auf Einfuhren aus den USA. Auf seiner Social-Media-Plattform verkündete Trump nach einem Treffer mit dem philippinischen Staatschef Ferdinand Macron Jr. in Washington, dass die Philippinen Zugang zu einem freien Markt erhielten und die militärische Zusammenarbeit beider Länder gestärkt werde. Ja, bleibt nicht viel zu sagen, außer die Tatsache, dass ich natürlich nicht davon ausgehe, dass 90% der Gewinne für Amerika sind. Das klingt nach Trump-Schwachsinn. Dieses Abkommen ist also für Europäer komplett irrelevant. Das Einzige, was relevant ist, ist, dass Trump allem Anschein nach tatsächlich noch Abkommen durchführt. Ich bin gespannt. Ich glaube, ab 1. August sollen überall diese neuen Zölle in Kraft treten, ne? Ich glaube, die Briefe sind alle auf den 1. August adressiert. Wir werden sehen, was für die Europäische Union passieren wird. Das ist das, was relevant ist. Für Japan klingt das jetzt erstmal nach einem guten Deal. We will see. Das ist auf jeden Fall aus der Tagesschau. Korruption in der Ukraine. Wie Selenskyj sein Land und die EU gegen sich aufbringt. Landesweit gehen in der Ukraine Menschen auf die Straße, weil Präsident Selenskyj ein neues Gesetz unterzeichnet hat. Er entmachtet die Antikorruptionsbehörde. Was sind hier die Hintergründe? Die ersten Alarmglocken schrillten schon am 7. Juli, mehr als zwei Wochen vor dem Gesetz, mit dem der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj an diesem Tag die Unabhängigkeit des bis dahin unabhängigen Antikorruptionsbüros NABU und der Sonderstaatsanwaltschaft SAPO per Gesetz abschaffen ließ und damit für Proteste in der ganzen Ukraine, in Berlin und Brüssel sorgte. Am 7. Juli nämlich weigerte sich seine Regierung, den Sieger eines Auswahlverfahrens mit internationaler Beteiligung, wie gesetzlich vorgeschrieben, zum Direktor des Büros für Wissenschaft, Wirtschaftliche Sicherheit, BEB, zu ernennen. Ein Angriff auf eine Behörde, die unter anderem gegen hartnäckige Wirtschaftskriminalität vorgehen soll. Diese Behörde war 2021 geschaffen worden, vordergründig, um den Kampf gegen verbreitete Wirtschaftsvergehen und Steuerhinterziehung effizienter zu machen. Kritiker fürchten, dass die neue Institution ebenso wie ein neues Staatsbüro für Untersuchung, also das SBI, nur weitere Instrumente zu Diensten des Präsidialapparates sein sollten. Dem Bürgerrechtler Alexander Limeno zufolge waren viele Beamte des BIB früher Geheimdienstler von zweifelhaften Ansehen oder kamen von der für Korruption berüchtigten früheren Steuerfahndung. Das BIB erwarb sich in kürzester Zeit einen so skandalösen Ruf von Käuflichkeit, dass führende Geschäftsleute im Sommer 2023 seine Auflösung und die Neuaufstellung weiterer ebenfalls korrupter Behörden forderten. Auch ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss zum BIB kam zu einem verheerenden Ergebnis, wie die Süddeutsche Zeitung im September 2023 in einer Recherche über die auch im Krieg weitergehende Korruption in der Ukraine auf allen Staatsebenen berichtete. Spätestens Ende Juli 2025 sollte die Ukraine den Kreditgebern des Internationalen Währungsfonds und der EU einen neuen BIB-Direktor präsentieren. Im Auswahlverfahren und Ausschuss stimmten drei westliche Experten, deren Votum entscheidend war für Alexander Siewinski. Der erfahrene Kriminalist war zuvor ein jahrzehntelanger Leiter der Detektivabteilung des Nationalen Antikorruptionsbüros der Ukraine. Das NABU wurde erst 2015 auf westlichen Druck eingerichtet, um die Bestechlichkeit hoher Staatsdiener zu verfolgen und arbeitet mit der ebenfalls auf westlichen Druck entstandenen Antikorruptions-Sonderstaatsanwaltschaft SAPO zusammen. Oberstes Kriterium der westlichen Geldgeber der Ukraine war die Unabhängigkeit beider Behörden. Tatsächlich zählten NABU und SAPO zu den wenigen Institutionen, denen Ukrainer zu vertrauen begannen, weil sie vom Präsidenten unabhängig waren und tatsächlich gegen hohe Staatsdienste vorgingen. Das gilt auch für das vom Westen geforderte neu geschaffene hohe Antikorruptionsgericht. Zuletzt sorgten NABU und SAPO für Aufsehen, als sie am 23. Juni den Vizeministerpräsidenten Oleksiy Tschernyschow offiziell der Korruption verdächtigten und gegen einen Verwandten des Geschäftsmanns Timur Mindich wegen des Verdachtes auf Unterschlagung ermittelten. Sowohl Tschernyschow als auch Mindich stehen Präsident Selenskyj sehr nah. Mindich ist nicht irgendwer, sondern Miteigentümer von Quartal 95, der TV-Produktionsgesellschaft, wo Volodymyr Selenskyjs mindestens bis zu seiner Wahl zum Präsidenten angehörte. Möglicherweise waren es diese Ermittlungen, die im Präsidialapparat und der ihm faktisch unterstehenden Regierung und Justiz zu der Erkenntnis führte, endlich Schluss zu machen mit der ungeliebten Unabhängigkeit der Antikorruptionskämpfer. Laut dem Gesetz über das BIB hätte das Kabinett NABU-Detektiv Siewinski nach gewonnener Abstimmung binnen 10 Tagen zum neuen BIB-Direktor ernennen müssen. Doch die Regierung weigerte sich am 7. Juli und führte plötzlich angebliche Sicherheitsbedenken an. Diese Weigerung werde, Zitat, die Ukraine wegen des Verlusts des Rests an internationalem Vertrauen sehr teuer zu stehen kommen, urteilte der Oppositionspolitiker Jaroslav Schelernsjak. Und es ist nicht der einzige Skandal, der die Beobachter alarmiert. Die gegen Korruption kämpfende Bürgergruppe ANTAG deckte etwa auf, dass in der für Waffenbeschaffung zuständigen Behörde beim Verteidigungsministerium nach kurzen Reformerfolgen unter einem seit Januar 2025 amtierenden neuen Chef Ende Mai alte Regeln wieder eingeführt wurden, die mutmaßlich zu abgesprochenen Aufträgen, überhöhten Preisen und Korruption im alten Stil führten. Noch mehr. Schon im Januar reichten mehr als 100 Abgeordnete der Präsidialpartei Diener des Volkes Gesetzesentwürfe ein, die Strafverfolgung von Korruption bei Waffengeschäften faktisch unmöglich machen sollten, sofern das entsprechende Unternehmen auf einer Liste offiziell geprüfter Lieferanten stehe und einen staatlichen Lieferauftrag erfüllen werde. ANTAG berichtet ausführlich auch über geplante Gesetzesänderungen, die den Generalstaatsanwaltschaft ebenfalls ein vom Präsidenten abhängiger politischer Posten betreffen. Demnach soll er faktisch allein darüber entscheiden, gegen wen wegen großer Korruption ermittelt werden darf. Damit könnte er der NABU oder der SAPO Ermittlungen nach Belieben untersagen oder eben entziehen. Wohl niemand steht so für den öffentlichen Kampf gegen Korruption wie Vitali Schabunin, der Mitbegründer von ANTAG. Schabunin nannte offen die Namen von Selenskyjs Stabschef Andriy Yermak und Ole Tataro, dem unter Korruptionsverdacht stehenden Vizechef des Präsidialapparates. Den Präsidenten selbst bezeichnete er als Gegner effektiver Korruptionsbekämpfung. Am 11. Juli dann bekam Schabunin, so sehen es viele in Kiew, dafür die Quittung. Das Staatsbüro für Untersuchung und der Geheimdienst SBU warfen ihm offiziell vor, sich dem Kriegsdienst entzogen und unberechtigt Gehalt empfangen zu haben. Ohne richterlichen Durchsuchungsbefehl, also illegal, wurde Schabunins Privathaus in Kiew durchsucht, zudem sein Raum bei einer Armeeeinheit in der 100 Kilometer entfernten Region Charkiw. Tatsächlich hatte sich Schabunin am Tag nach dem russischen Überfall auf die Ukraine am 25. Februar 2022 freiwillig zur Territorialverteidigung gemeldet und später auf Anordnung seiner Vorgesetzten in der Nationalen Agentur zur Korruptionsverhinderung Maßnahmen für die Verringerung von Korruption im laufenden Krieg mitentworfen. Die Vorwürfe gegen Schabunin wurden ihm selbst zufolge schon in einer früheren Ermittlung von dem damaligen NAZP-Chef und dessen Stellvertreter entkräftet. In dem jetzt begonnenen Verfahren weigerte sich die Richterin jedoch, die entsprechende Aussageprotokolle zur Kenntnis zu nehmen oder die Zeugen vorzuladen. In dem Verfahren drohen Schabunin bis zu 10 Jahre Haft. Am vergangenen Montag folgte der nächste Schlag. Der Geheimdienst SBU nahm eine Dienstreise von NABU-Direktor Semen Krivonos und SAPO-Chef Alexander Klimenko nach England zum Anlass für einen ebenfalls rechtswidrigen, weil ohne richterlichen Beschluss legitimierten Vorstoß, 70 Durchsuchungen gegen 15 NABU-Beamte, teils mit abenteuerlich klingenden Vorwürfen wie jahrelang zurückliegende Verkehrsunfälle oder angebliche Russland-Kontakte. Erst da äußerten die Botschafter der G7-Staaten in einer Stellungnahme ernsthafte Bedenken und verlangten ein Gespräch mit der Regierungsspitze. Doch es war zu spät. Das Beben, mit dem die Unabhängigkeit der wohl wichtigsten Reforminstrumente des vergangenen Jahrzehnts zerstört werden sollte, hatte schon begonnen. Am Dienstag nahm die Präsidialmehrheit im Parlament erst Stunden zuvor eingebracht entsprechende Gesetzesänderungen zum Kriminalverfahrensrecht und zum Gesetz über die Staatsanwaltschaft an. Ukrainer im ganzen Land gingen auf die Straße und forderten Präsident Selenskyj auf, sein Veto gegen das Gesetz einzulegen. Doch der unterschrieb das neue Gesetz Nummer 12.414, noch am Dienstagabend, obwohl ihn auch für die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, also die OECD, gewarnt hatte, dass das Gesetz gegen Kiews internationale Verpflichtungen verstößt und Selenskyj aufforderte, sein Veto einzulegen. Holy shit, this is big, by the way, ne? Für den Fall, dass ihr das nicht rafft, weil so viele komische Namen hier drin sind mit Sabu, Apo und Schubunin. Aber das ist big. Auch die EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos nannte das Abschaffen der Kernsicherung zum Schutz von NABUs Unabhängigkeit einen ernsthaften Schritt zurück und betonte, der Aufbau des Rechtsstaates bleibe, Zitat, im Zentrum der EU-Beitrittsverhandlungen. Der Vorgang, Zitat, belastet den Weg der Ukraine in die EU, sagte Bundesaußenminister Johann Wadephul am Mittwoch. Zitat, ich erwarte von der Ukraine die konsequente Fortsetzung der Korruptionsbekämpfung. Der französische Europaminister Benjamin Haddad erklärte im Radiosender France Inter, es sei für die Ukraine noch nicht zu spät, ihre Entscheidung zurückzunehmen. Zitat, wir werden bei diesem Thema äußerst wachsam sein. Die beschlossene Änderung machen den erst vor kurzem von Selenskyj ohne jedes Auswahlverfahren eingesetzten Generalstaatsanwalt Ruslan Kravtschenko bis ins Detail zum faktischen Herrn über jede Untersuchung von NABU und SAPO. Kravtschenko entscheidet über die Eröffnung von Verfahren, er kann NABU und SAPO jedes Verfahren entziehen, das sind die Antikorruptionsbehörden by the way, und etwa der politisch ebenfalls nicht unabhängigen Polizei oder dem SBI übertragen. Top-Beamte oder Minister können sich laut einer Neufassung von Artikel 284 des Kriminalrechts künftig direkt an den Generalstaatsanwalt wenden, um Ermittlungen gegen sie einstellen zu lassen. Kravtschenko gilt als absoluter Loyalist. Er ist Präsident Selenskyj treu ergeben. 2020 wurde er bei einer Bewerbung um einen Posten als Antikorruptionsstaatsanwalt wegen ethischer Bedenken und möglicher Indizien für Korruption von einem Auswahlpanel ebenso ausgeschlossen wie 2022 bei einer Bewerbung als NABU-Direktor. Das ist fucking insane. Also erstmal, das ist auf vielen Ebenen super schlecht. Für den Fall, dass das hier nicht angekommen ist in dem Artikel. Ich fasse zusammen. Die Ukraine, das ukrainische Parlament und Selenskyj eben auch, haben die von der internationalen Gemeinschaft vorgegebenen Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung damit mehr oder weniger ACTA gelegt. Und das bedeutet, dass das, weil das an die EU-Beitritt geknüpft ist und auch ein bisschen an Unterstützung für die Ukraine, ist das eine Katastrophe. Denn In der Ukraine gibt es gigantische Probleme mit Korruption. Und dass das jetzt hier passiert ist, dass diese Maßnahmen ergriffen wurden und dass es Protest gibt, zeigt relativ gut, dass wir da einen gigantischen Rückschritt gemacht haben. Das ist, wie es in den Überschriften hier auch tatsächlich heißt, alarmierend. Wirklich alarmierend. Das ist, ich werde da natürlich ein Auge drauf haben weiterhin, aber das ist, Das ist sehr bad. Äußerst bad. Apropos Korruption. Ich lese das jetzt einfach vor und dann ziehen wir alle unsere Schlüsse, ja? Kommt aus der Tagesschau. Der republikanische Chef des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, ergreift ungewöhnliche Mittel. Um den Streit über die Freigabe der Epstein-Akten abzukühlen, schickt er die Abgeordneten vorzeitig in die Sommerpause. Der republikanische Chef des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, schickt die Abgeordneten schon heute und nicht erst am Freitag in die Sommerpause, berichten unter anderem die New York Times und weitere Medien übereinstimmend. Hintergrund ist der sich hochschaukelnde Streit über die Offenlegung von Akten in der Affäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Also den Akten, wo überall Donald Trump sein Name drin steht. Die Demokraten werfen Johnson vor, mit dieser Entscheidung eine Abstimmung zu einer Resolution zum Epstein-Fall auszubremsen. Darin wird vom Justizministerium die Freigabe von Dokumenten verlangt, darunter Ermittlungsunterlagen und Aufzeichnungen zu diesem Fall. Johnson sprach hingegen von einem politischen Spiel der Demokraten. Schon in den vergangenen Tagen hätte der Epstein-Fall zu Kontroversen im Repräsentantenhaus geführt. Ich möchte das klarstellen. Die Republikanische Partei deckt den allem Anschein nach involvierten Sexualstraftäter Donald Trump bei seinen Verstrickungen in den Fall Epstein. Die Republikanische Partei hat mehrmals jetzt schon gegen die Veröffentlichung der Dokumente, die dies betreffen, vollkommen hat Nein gesagt, hat widersprochen. Und das ist richtig bad. Für die Republikaner und US-Präsident Donald Trump ist die Situation extrem heikel. Denn selbst in den eigenen Reihen wurde zuletzt Stimmen lauter, die eine Offenlegung der Epstein-Akten forderten. Trump steht unter gigantischem Druck, weil er im Wahlkampf eben für eine Offenlegung war. Der Präsident versucht unterdessen, das Thema möglichst klein zu halten und verklagt etwa das Wall Street Journal wegen eines Artikels über Trump und Epstein. Das Wall Street Journal hatte ein Bild, eine Postkarte abgedruckt, die Donald Trump geschrieben haben soll, wo Donald Trump und Epstein in merkwürdiger Chiffre darüber sprechen, dass sie gleiche Interessen haben. Am Montag hatte Justizministerin Pam Bondi, die in der Angelegenheit ebenfalls stark unter Druck geraten ist, angekündigt, Epsteins Lebensgefährtin befragen zu wollen. Ghislaine Maxwell war im Sommer 2022 zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Sie hatte eine zentrale Rolle beim Aufbau eines Rings zum sexuellen Missbrauch von Mädchen gespielt. Seither sitzt sie im Gefängnis. Noch im Februar hatte Bondi erklärt, auf ihrem Schreibtisch liege eine Kundenliste von Epstein. Anfang Juli teilte das Justizministerium und die FBI dann mit, dass eine solche Liste nicht existiert. Es würden auch keine weiteren Akten zu dem Fall veröffentlicht. Welche neuen Erkenntnisse eine Befragung Maxwells bringen soll, bleibt zunächst unklar. Es ist schon ziemlich merkwürdig, dass die einzige, also man muss das mal sagen, ja, im Fall Epstein, neben der Tatsache, dass sich Epstein umgebracht hat, ist die einzige, die Konsequenz tragen muss, bei diesen Dokumenten, die vorliegen sollen, eine Frau. Ist schon ziemlich absurd. Ist schon, okay. Es gibt also eine Kundenliste, es gibt Bilder, es gibt eine Insel, es gibt jahrelang stattgefundenen Missbrauch wohl, unzählige Opfer, die auch teilweise Donald Trump bei dem FBI angezeigt haben und gesagt haben, bitte, bitte tut er was. Aber die im Gefängnis sitzt, ist die Frau. Amerika. Was übrigens nicht heißt, dass Ghislaine Maxwell nicht absolut verdient im Gefängnis ist. Aber sie sollte nicht die Einzige sein, die im Gefängnis sitzt. Das ist, glaube ich, das Fazit, was man daraus schließen sollte. Eine jesidische Familie wurde trotz erfolgreicher Klage gegen die Abschiebung abgeschoben. Eine jesidische Familie, die vor der Terrormiliz IS nach Brandenburg geflüchtet war, ist am Dienstag in den Irak abgeschoben worden. Sie hatte vor Gericht gegen ihren abgelehnten Asylbescheid geklagt und am Tag der Abschiebung Recht bekommen. Eine jesidische Familie, die vor der Terrormiliz IS nach Lüchen in der Uckermark geflüchtet war, ist am Dienstag in den Irak abgeschoben worden. Die Familie mit 4 minderjährigen Kindern hatte vor dem Verwaltungsgericht Potsdam gegen ihren abgelehnten Asylbescheid geklagt und just an dem Tag der Abschiebung Recht bekommen. Der Beschluss, der dem RBB vorliegt, hebt eine frühere Entscheidung auf und stellt fest, dass ernsthafte Zweifel an der Rechtsmäßigkeit der Ablehnung des Asylantrags durch das Bundesamt für Migration und Geflüchtete besteht. Die Ablehnung sei nicht mehr eindeutig offensichtlich begründet, weil die Familie neue Dokumente und Informationen eingereicht hat. Doch als die Entscheidung am Dienstag offiziell einging, saß die Familie bereits im Flieger Richtung Irak. Am Dienstagvormittag war vom Leipziger Flughafen eine Passagiermaschine gestartet und hatte 43 Menschen zurück in den Irak gebracht. Wie das Brandenburger Innenministerium auf RBB-Anfrage bestätigt, befanden sich 6 irakische Staatsangehörige aus Brandenburg an Bord des Abschiebeflugs von Leipzig nach Bagdad. Der Abschiebeflug habe, Zitat, ohne Zwischenfälle abgeschlossen werden können, erklärte Thürings zuständige Minister Beate Meissner. Unsere Botschaft ist eindeutig, Zitat, also ihr Zitat, unsere Botschaft ist eindeutig, wer kein Aufenthaltsrecht besitzt, muss unser Land wieder verlassen. Nach RBB-Informationen befindet sich die jesidische Familie jetzt in Bagdad. In einer Sprachnachricht an RBB-Reporterin sagte der 12-jährige Mats nach seiner Ankunft in Bagdad, wir haben Angst. In der Nacht auf Dienstag sei die Familie von Polizeibeamten aus dem Schlaf gerissen worden. Sie haben laut Polizei geschrien und uns mit Taschenlampen ins Gesicht gestrahlt, erzählte Mats, der 12-jährige. Das Brandenburger Innenministerium teilte dem RBB mit, bei der abgeschobenen Familie handelt es sich um, Zitat, vollziehbar ausreisepflichtig irakische Staatsangehörige. Kurz vor der Abschiebung habe man mit dem Bundesamt für Migration und Geflüchtete Rücksprache gehalten, ob es Gründe gäbe, die Abschiebung nicht durchzuführen. Zitat, dies wurde seitens des BAMF ausdrücklich verneint. Zu einer möglichen Rückholung der Familie erklärte das Innenministerium, Zitat, das BAMF ist dafür zuständig, den Gerichtsbeschluss einzufordern und gegebenenfalls weitere Schritte zu veranlassen. Das Verwaltungsgericht Potsdam teilte mit, der Antrag auf Abänderung des Beschlusses vom 20. April 2023, wonach die Familie ausreisepflichtig ist, sei erst am Dienstag um 10.30 Uhr bei Gericht eingegangen. Zu diesem Zeitpunkt war die Maschine aus Leipzig bereits in der Luft. Die Kammer sei davon ausgegangen, dass trotzdem noch ein Rechtsschutzbedürfnis bestehe, weil die Betroffene die Transitzone des Flughafens Bagdad noch nicht verlassen hatte. Die Familie lebt seit 2022 in Lüchen. Die Kinder im Alter von 5, 12, 15 und 17 Jahren gingen in der Uckermark in den Kindergarten und zur Schule. Die Familienmitglieder sind nicht straffällig geworden. In der Schule, in der die Kinder der Familie gingen, herrscht Bestürzung über die plötzliche Abschiebung. Zitat, am Montag haben wir die Familie noch zum Klassenfest in unserem Auto mitgenommen, sagt Tanja Niklas, die Mutter eines Mitschülers von Mats. Eine der Töchter von Familie Kasim hatte in den Sommerferien in ihrem Café gejobbt. Zitat, die Familie war gut integriert und eine Bereicherung für den Ort. Wir verstehen nicht, warum sie jetzt abgeschoben wurden. Jesiden sind eine ethisch-religiöse Minderheit, die von Islamisten als Teufelsanbeter angesehen werden. Im August 2014 drang die Terrororganisation Islamischer Staat in jesidische Dörfer ein und tötete etwa 5000 Menschen. Tausende Frauen und Kinder wurden verschleppt, versklavt, vergewaltigt. Hunderttausende wurden vertrieben. Familie Kasim floh in die Berge von Sinjar, wo sie tagelang ohne Wasser und Nahrung ausharren mussten und sah, wie der IS ihre Häuser zerstörten. Abschiebungen von Jesiden in den Irak sind auch in der Politik extrem umstritten. Einige Bundesländer beschlossen 2024 einen vorläufigen Abschiebestopp für Jesiden. Brandenburg gehörte nicht dazu. Zitat, die Brandenburger Ausländerbehörde wurde jedoch unabhängig davon angewiesen, Rückführung von Personen, bei denen die Zugehörigkeit zur Volks- und Religionsgemeinschaft der Jesiden bekannt ist, besonders sorgfältig zu prüfen. Warum die Behörden dennoch beschlossen haben, die Familie mit der Maßnahme abzuschieben, bleibt unklar. Die jesidische Herkunft der Familie war den Behörden bekannt. Das Bundesamt für Migration und Geflüchtete hatte den Asylantrag der Familie Anfang 2023 als, Zitat, offensichtlich unbegründet abgelehnt und eine Abschiebung angeordnet. Dagegen hatte die Familie geklagt und einen Eilantrag gestellt. Die mündliche Hauptverhandlung hatte im April diesen Jahres stattgefunden und es sollte jederzeit eine Entscheidung der Richterin kommen, hieß es vor Bericht. Nun kam die Abschiebung. Der Entscheidung dem vom Gericht zuvor. Das Gericht ordnete noch am selben Tag an, dass die Abschiebung nicht vollzogen werden darf, weil es ernsthafte Zweifel an der Entscheidung des BAMF gibt. Ob die Abschiebung nun rechtlich als vollzogen gilt und welche Konsequenzen sich daraus ergeben, wollte das Gericht mit Verweis auf fehlende Informationen nicht bewerten. Die Anwältin der Familie, Kariba Hagemann, versucht nun einen Rückholungsantrag bei den zuständigen Behörden zu stellen, da der Beschluss des Verwaltungsgerichts Potsdam zeitgleich zur Abschiebung eintraf. Zitat: Es handelt sich bei der Familie um Überlebende eines Völkermords und ich sehe nach wie vor eine moralische Verpflichtung Deutschlands, die Überlebenden des Genozids zu schützen. Insbesondere nach der Anerkennung des Völkermords durch den Deutschen Bundestag im Januar 2023, sagte die Anwältin. Zitat: Menschen, die als Opfer eines Völkermords anerkannt wurden, müssen sich auf Schutz in Deutschland verlassen können und dürfen nicht in das Land des Völkermords abgeschoben werden, sagte auch die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl am Mittwoch. Sie fordert einen bundesweiten Abschiebestopp für alle Jesiden. Zitat: Zudem ist eine Bleiberechtsregelung nötig, um an humanitären Schutz zu ermöglichen, heißt es von einer Sprecherin. Ich muss eine Sache kurz erklären, damit man versteht, wie dieser Prozess zustande kommt. Es gibt immer noch Unklarheiten im Zusammenhang mit der Frage, warum passiert sowas und wie ist das System dahinter eigentlich aufgebaut? Der Grund, warum diese Familie abgeschoben werden konnte, ist, weil die Familie mit der Ausländerbehörde zusammengearbeitet hat. Man muss das ganz klar verstehen. Der Grund, warum diese Familie abgeschoben wurde, ist, weil sie der Ausländerbehörde detaillierte Informationen zu ihrer Herkunft gegeben hat. Wenn sie das nicht gemacht hätte, in einem hypothetischen Szenario, also gehen wir mal davon aus, sie hätten keine Dokumente vorgelegt, in denen es heißt, wir kommen aus dem Irak, dann hätte die Ausländerbehörde sie nicht abschieben können, weil es dann eine ungeklärte Identität gibt. Und dann hätten die Familie eine Duldung bekommen. Und dann wird's jetzt wird es sehr paradox und diese Regelung ist das Problem. Aus der Duldung, also aus keinem Aufenthalt, sondern einer befristeten Duldung deines Hier- und Jetzt-Stands, kommst du nur raus, wenn du der Ausländerbehörde nachweisen kannst, dass du neben deinem Asylantrag eben auch die entsprechenden identitären Dokumente hast, die nachweisen, dass du aus dem Land kommst. Wenn du aber die Dokumente bringst und nachweist, dass du aus dem Land kommst, öffnest du dich automatisch der Gefahr, abgeschoben zu werden, weil sie dann auch wissen, wohin sie dich zurückschieben können. Deswegen, und ich sage das, ist es vollkommen logisch und auch empfehlenswert, dass wenn Menschen, Geflüchtete, die Grenze zu Deutschland übertreten, dass sie ihre Pässe abschaffen, wegbringen, verstecken, zerstören. Weil nur dann gewährleistet ist, dass sie nicht abgeschoben werden können. Versteht ihr das? Wenn du identifizierbar bist, dann öffnet dich das automatisch der Abschiebung. Aber du willst ja nicht abgeschoben werden, du willst aber gleichzeitig integriert werden, du kannst aber nicht integriert werden, ohne dich der Gefahr der Abschiebung zu öffnen. Und damit beißt sich die Katze in den Schwanz. Damit ist es over. Ich würde jederzeit, und ich sage das ganz bewusst, ich würde jederzeit jedem Schutzbedürftigen empfehlen, vernichte deine Pässe, vernichte deine Identifikationsmerkmale, denn sonst kannst du abgeschoben werden. Solange das System so aufbaut, solange das System so konstruiert ist, ist das, ganz ehrlich, ist das doch eine logische Schlussfolgerung. Nun, das Problem ist damit unlösbar, ne? Du kannst Menschen, deren Identifikation ungeklärt ist, deren Herkunft ungeklärt ist, nicht abschieben. Und du kannst Menschen nicht integrieren, die ihre Identität nicht klären. Und deswegen ist das System kaputt. Das System ist kaputt. Keine Abschiebung. Nicht mal diese. Repariert das System. Keine. Repariert das System. Das System ist kaputt. Wir müssen das Migrationssystem reparieren. Ohne dass wir das System reparieren, wird sich nichts verändern. Keine Grenzkontrolle an einer 4000 Kilometer langen Grenze zu Deutschland, ja hier, kann das verhindern, kann das kaputte System kompensieren. Das sind alles symbolpolitische Maßnahmen. Damit werden nur Leute in den Tod geschickt. In der Vergangenheit gibt es immer wieder Erklärungen vom Verfassungsschutz zu der rechtsextremen Bestrebung der faschistischen AfD. Und die AfD klagt gegen jede einzelne. Allerdings verlieren sie immer. Die Einstufung der AfD als rechtsextremer Verdachtsfall ist rechtskräftig. Da ist jetzt wieder ein Gerichtsverfahren verloren worden. Die AfD hat dazu bis jetzt jedes Gerichtsverfahren verloren. Gegen das Label rechtsextremer Verdachtsfall setzt sich die AfD erneut erfolglos zur Wehr. Das Verfahren um ihre Bewertung als gesichert rechtsextrem läuft allerdings noch. Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Beschwerde der AfD wegen ihrer Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall zurückgewiesen. Das teilte das Gericht in Leipzig mit. Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster vom OVG von 24, das die Einstufung gebilligt hatte, wurde damit rechtskräftig. Zitat: Wir haben die Beschlüsse zur Kenntnis genommen und bedauern, dass das Bundesverwaltungsgericht eine Revision nicht zulässt. Sagt der braune Maler Tino Schupalla und die Nachttischlampe Alice Weidel in einer Stellungnahme. Als rechtsextremistischer Verdachtsfall darf die AfD mit bestimmten geheimdienstlichen Mitteln sowie etwa V-Leuten vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Das OVG erlaubt keine Revision gegen das Urteil. Das Bundesverwaltungsgericht wies nun die Beschwerde gegen diese Nichtzulassung ab. Nach einem ZDF-Bericht will die Partei dagegen noch vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vorgehen. Ein Jahr nach dem Urteil aus Münster, Anfang Mai diesen Jahres, stufte das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD sogar als gesichert rechtsextremistisch ein. Darum ging es in dem Verfahren aber noch nicht. Gegen die Hochstufung setzte sich die Partei vor dem Verwaltungsgericht Köln zur Wehr. Bis diese darüber entscheidet, ist die Einstufung als gesichert rechtsextremistisch vorerst ausgesetzt. Die Landesorganisationen in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg wurden von dem Verfassungsschutz aber zuvor als gesichert rechtsextremistisch betrachtet. Die AfD ist die größte Oppositionspartei im Bundestag. Bei der Bundestagswahl 2025 wurde sie zweitstärkste Kraft. Also, hier passiert das, was ich auch schon mehrmals gesagt habe. Sie verlieren jeden Prozess in diesem Zusammenhang. Das ist nur eine Verzögerungstaktik. Diese Verzögerungstaktik zielt darauf ab, den Verbotsantrag, der nach einer rechtsextremen Definition dann tatsächlich möglich wäre, soweit es geht, nach hinten zu ziehen. Das hier hat nichts mit einer, wir haben dazu noch Fragen, da geht es nur um Delay. Delay, 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 Delay. Und das ist doch eine gute Sache. Das ist doch eine gute Sache im Zusammenhang mit der Entwicklung. Es ist wichtig, es ist wichtig, dass das weitergeht und dass wir irgendwann die Faschisten verbieten können. Ne? Also die faschistische AfD. Die Faschisten kann man leider nicht verbieten. Den kann man nur eine heiße Rückhand mitgeben. Das waren die Nachrichten, Ladies and Gentlemen. Ich hoffe, ihr wart informiert oder ihr seid informiert mit den Sachen, die ich euch hier präsentieren konnte. Danke für die Aufmerksamkeit.